Wie nennt man einen Schlüssel, den man in der Früh im Bus liegen lassen hat?
Öffi. Öffi. Schlüssel.
Genau, bravo. Imbusschlüssel.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
Extreme.
Extrem.
Danke, der wurde mir zugeschickt. Sarah, danke für den Versuch zu antworten. Leider wieder mal nicht
Ich
gefruchtet.
würde sagen, Busschlüssel, es wäre nur
Das
doof
war voll
gewesen.
lustig.
Aber dann wäre es eh ja im Bus.
Vielleicht eher noch was mit Öffi öffnen, weil der Schlüssel was öffnet, aber naja.
Ist echt schwierig für mich, diese Witze.
Du kannst da wieder einfach gleich sagen, ich weiß es nicht, und dann kriegen von mir gleich die Antwort.
Na, ich versuche jetzt drauf zu antworten.
Okay.
Mir ist gerade aufgefallen, wir haben uns ja unser Podcast-Studio eingerichtet und alle, die ab und zu mal auf Video umswitchen, das können sie ja nämlich auf Spotify zum Beispiel machen, auf YouTube kommen die Folgen so ein bisschen verzögert, je nachdem, wie motiviert ich bin und wie viel Zeit ich habe mit Hochladen. Aber auf jeden Fall ist mir jetzt aufgefallen, dass wir uns ja im Studio unser Logo 3D drucken haben lassen und es hängt da oben. Nur es ist in keiner Videosequenz mehr
Ja, da müssten
drauf.
wir mit drei
Das wäre jetzt
Kameras.
über uns.
Da müssten wir mit drei Kameras filmen.
Die haben wir wieder
Ja,
wegrationalisiert, die dritte Kamera.
es hat einen
Und dann
Workflow
habe ich
nicht
nur eine
vereinfacht.
Beobachtung zum Thema Videopodcast.
Bist du jetzt schon bei den Beobachtungen?
Ich habe halt super viele
Boah,
Beobachtungen.
ja, okay.
Aber dafür habe ich keine beschäftigt, beziehungsweise seien die beschäftigt, habe ich ein paar Hörer-Mails mitgebracht, Hörernachrichten.
Okay.
Aber ich wollte mich bedanken bei dir, weil du
Bei
bei mir,
mir?
ja, war das Ironie. Danke für das tolle Color Grading, was du mir jede Woche
Wow, ich
verpasst.
meine, jetzt kommt echt mal ein Danke und ein Lob und dann ist nur wieder
Na, halt
sarkastisch
muss ich mal
gemeint.
drüber schauen. Das letzte Mal war ich extrem orange und ich glaube, das war vor 2 Wochen. Und die Woche bin ich, also in der letzten Folge, bin ich einfach extrem bleich. Da hast du irgendwas mit der
Echt?
Sättigung oder keine Ahnung, wo
Ja,
du gespielt
davor.
hast.
Wenn du mich nervst im Podcast, dann hau ich immer absichtlich den Trump-Filter drauf, dann wärst du orange. Und bei mir
Ja.
mache ich natürlich das bestmögliche
Du
Grading.
schaust immer super aus. Ich habe jetzt dann ein paar Mal echt, weil ich ja die Videos jetzt so ein bisschen versucht habe für Social Media zu schneiden.
Vielleicht haben wir das Licht falsch gesetzt oder so, ja.
Und dann habe ich mir dann gedacht, also na, es sieht unmöglich aus.
Obwohl
Das war
bei dir die
Beobachtung.
bessere Kamera ist. Vielleicht
Aber
tauschen wir
warum?
mal.
Heute schaue ich da drüber,
Okay,
wenn du schneidest.
gut, danke für nix. Also, dir hat nichts beschäftigt, dann tue ich kurz. Mir hat was
Bitte.
beschäftigt, das ist eigentlich ein Riesenthema, aber ich will es abgekürzt haben. Wir reden halt nicht über Politik und wie die Wahl ausgegangen ist.
Machst du echt
Aber,
das Fass
nein, nein, eben.
auf?
Aber was ich nicht verstehe, vielleicht kannst du mal es sagen, weil das hat mich ein bisschen beschäftigt. Es leben so viel, zum Beispiel auch Leute da wie deine Mama mit einem deutschen Pass und die dürfen da nicht wählen, obwohl sie seit 30 Jahren da wohnen. Die dürften zwar in Deutschland wählen, das ist aber auch bürokratisch voll aufwendig. Ich habe nur ganz ein bisschen geschaut, der ganze Prozess, eine Staatsbürgerschaft zu wechseln, und es ist einfach echt mit so viel Aufwand und auch mit Kosten
Hast du
verbunden.
den Artikel gelesen, den ich da gestern noch geschickt habe?
Na?
Ich habe dir gestern noch
Ah,
einen
zu dem
Link
Thema.
geschickt. Im Standard war genau dazu
Ah, doch,
eine
ja, habe ich drüber
Befragung.
geflogen.
Ah ja.
Ich habe es aber nicht detailliert gelesen, deshalb hat mich das aber immer nur beschäftigt und habe noch keine Antwort drauf. Aber
Das ist ja
anscheinend
voll
ist es
doof.
kompliziert
Ja.
und das also ein demokratisches Ergebnis in Österreich auch nochmal ganz anders beeinflussen.
Das weiß ich
Ja,
nicht.
glaube ich schon, oder? Also war interessant, die Zahl zu wissen, wie
Das
viel
ist jetzt sehr gefährliches
hier ja, sehr gefährliches
Halbwissen.
Halbwissen. Hat mich beschäftigt, warum muss das so kompliziert sein?
Ja, voll.
Ja, also
Ja,
wie
und
gesagt,
vor
ich
allen
will jetzt nicht
Dingen,
die Kiste aufmachen.
meine Mama ist deutsche Staatsbürgerin, ist ja in Hamburg geboren und mein Bruder ist eben auch noch deutscher Staatsbürger und meine anderen Geschwister und ich, wir sind ÖsterreicherInnen. Und irgendwie hat jetzt, glaube ich, aber also ich weiß nicht, ob ich der Mama damit zu nahe trete, aber ich glaube, für sie auch irgendwie eine emotionale Bedeutung oder keine Ahnung. Ich glaube, sie Und sie wollte sich den bürokratischen Aufwand irgendwie nicht antun mit diesem. Ich glaube, dass sie sogar einen Test machen müsste, aber das jetzt auch wieder halb wissen. Aber ich glaube, für sie war es jetzt eigentlich ja nie so Thema, ihre Staatsbürgerschaft zurücklegen. Und ich verstehe es auch nicht so ganz, wenn ich, das könnte ja daran geknüpft sein, wo zahle ich Steuern zum Beispiel, oder? Und dass sie da dann einfach ein Mitbestimmungsrecht hat, weil sie hat sie ja ihr Leben lang,
30, 35, 40
sie lebt länger
Jahr.
In Österreich, als ja. sie in Deutschland gelebt hat. Sie ist mit 22, glaube ich, oder so, ist sie nach Österreich ja. ausgewandert.
Ja, zahlt da ihre Steuern. Warum genau. ist das, wie du sagst, nicht an dem geknüpft?
Ja, voll.
Ja.
Dass man da einfach wählen darf, ohne dass ich jetzt sage, ich habe jetzt auch den österreichischen Pass, weil, weiß nicht, ich glaube schon, dass viele dann einfach trotzdem irgendwie nur dran hängen oder weiß ich jetzt
ja.
nicht.
Und dafür halt in Deutschland nicht. Weil es ist eigentlich so schade, wenn manche Leute durch so mühsame Bürokratie das Wahlrecht, es wird ihnen ja nicht verwehrt, aber es wird halt schon irgendwie kompliziert gemacht, es in Anspruch zu nehmen.
Ja, man darf halt nicht mitbestimmen am Ende.
Ja, eben. Sie ja. dürfte in Deutschland, aber es bringt ihr ja eigentlich nichts.
Nein, sie lebt ja da nicht genau. in dem Land.
Das
was
ist
soll
schon
sie jetzt
komisch.
Von Österreich aus in Deutschland wählen?
Na,
ne?
Na eben.
Das ist ja oft auch so, oder? Wie türkische StaatsbürgerInnen, die dann in der Türkei auch mitgewählt haben. Das ergibt für mich dann auch irgendwie nicht
ja,
so
eben,
richtig
genau.
Sinn, oder? Das war ja auch zeitlang ja. dann voll
dann
das Thema.
Dann ist man in einem Land eigentlich sehr fremdbestimmt.
Ja, stimmt. Ja.
Finde ich komisch,
und
hat mich beschäftigt.
Was bei mir zum Beispiel war, ich hatte als Kind immer die Doppelstaatsbürgerschaft.
Das gibt's nicht mehr, gell?
Nein, eben, es gibt's immer so richtig. Und ich finde es eigentlich auch voll schade, weil ich hätte es eigentlich schon ganz gern behalten. Und ich habe mich dann eigentlich dafür entschieden, ich lebe in Österreich und dann macht es natürlich ja viel mehr Sinn, einen österreichischen Pass zu haben. Aber ich habe als Kind eigentlich immer einen deutschen Pass gehabt, durch meine Mama eben auch.
Mhm.
Oder? Ja, ich glaube. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte jetzt einen deutschen Pass auch noch wieder beantragen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich führe keine Doppelstaatsbürgerschaft mehr. Und das ja. ist irgendwie auch eigenartig, finde ich, oder? Warum ist das so?
Ja, keine
ich
Ahnung.
Ich meine, es ist ja zeitlang durch die EU auch völlig in den Hintergrund gerückt, oder? Muss man jetzt auch dazu sagen, dass es einfach nicht so wichtig war.
Ja,
wo
vor
man
allem
dann
bei
gesagt
so
hat,
Pässe.
Es gibt keine Grenzen, es gibt den Schengen-Raum und so.
Ja, so vor allem so Pässe wie Deutschland, Österreich sind eh die wertvollsten auf der Welt.
Mit,
oder eine ja. von den wertvollsten. Naja.
Aber ja.
Okay.
Ja, das Fass war
nein, das machen wir nicht
auf.
Ich habe aber Beobachtungen.
Ja, soll ich
fang
anfangen?
Du mal an. Mach mal
und
Ping-Pong.
Zwar, ich habe ein paar Hörermails. Vielen Dank. Wir kriegen jetzt echt einige Nachrichten auf unserem neuen Instagram-Account, liebreiz.extreme.
Yeah.
Bitte weiterhin folgen.
Ist also ein Reel voll abgegangen.
Also deine Beobachtung mit dem Mikrofeminismus meiner Freundin als Lehrperson. Das hat ziemlich viel Reichweite gekriegt
ja,
auf dem Clan-Kanal. Also eh voll cool. Ich lese jetzt einfach die Hörermails vor. Ihr könnt uns am besten auf Instagram einfach Nachrichten schicken, Themenwünsche, alles, was euch gerade so.
Darf ich jetzt drauf reagieren, weil ich weiß jetzt gar nicht, was kommt.
Ich lese vor. Die Woche war wieder ein mega Podcast. Dankeschön.
Danke.
So viele Themen zum Relaten. Ich fand so lustig die Auto zum Kiga-Diskussion. Bei uns ist auch mein Freund der Fahrrad-Öffi-Moralapostel, aber insgesamt sind wir wahrscheinlich mitunter deshalb auch viel weniger mit dem Auto unterwegs. Und die Kindergarten-Essens-Thematik in Innsbruck, find's auch zum Schlucken, dass die Kids Redeverbot kriegen, kann's gleichzeitig aber auch verstehen, echt schwierig offenbar personell. Bei uns ist's auch super streng mit wer darf essen gehen, halbjährlich, Arbeitsbestätigungen und jeder Tag wird auf die Waagschale gelegt. Wie macht ihr das eigentlich in der Selbstständigkeit? Schreibt ihr euch die Bestätigung dann selbst? Übrigens finde ich das voll angenehm, Steffs Unterlandler-Dialekt. Auch wenn ein bisschen gemäßigter, immer im Podcast zu hören, den hört man im Podcast sehr selten und es hört sich für mich sehr heimelig an. Bitte auf keinen Fall mehr ins Hochdeutsch switchen. Vielen Dank für die schöne Nachricht.
Voll gerne, ich kann weiterhin so gestierst drehen wie in Hopfgast.
Ich habe den Steff wirklich manchmal schon zusammengepfiffen. Dann zwischendrin war ich richtig grantig, wenn ich mich konzentrieren muss, dass ich ihn verstehe. Also manchmal.
Was wüssten? Nein, ich hör auf.
Manchmal ist
aber
zu viel.
Freut mich, ich finde den Unterlander-Dialekt auch sympathisch.
Das ist ja so witzig. Unsere Kinder reden eigentlich ja schon so schon Dialekt, aber jetzt ja. halt keinen krassen Dialekt.
Sie
reden eigentlich sehr schönes
genau,
Deutsch.
Aber sie wissen
oder?
Genau, wenn sie Hopfgärtner-Wörter sagen, dann sagen sie, ich rede jetzt Hopfgärtnerisch. Und dann sagen sie Fersch, Buckel,
Zechen,
das ist Ferse, Rücken und Zehen.
Danke für die Übersetzung. Ne?
Du bist ja halbe Norddeutsche.
Ja, ich muss bin zweisprachig aufgewachsen und die Kinder wachsen auch zweisprachig
auf. Ich bin anscheinend auch zweisprachig aufgewachsen.
Nein, bist du nicht. Du kannst nur Dialekt reden.
Okay.
Aber auf jeden Fall zu dieser, also zwei Dinge eben, zu dieser Kindergarten-Essens-Thematik. Wir wollten wirklich gestern fast schon zur Leiterin im Kindergarten gehen, um das Thema nochmal anzusprechen. Ich habe ein paar Nachrichten dazu gekriegt. Mittlerweile weiß ich, dass das scheinbar überall, an allen Kindergärten und in allen Schulen so ist. Also einerseits ja voll verständlich, das haben wir ja letzte Woche im Podcast auch gesagt, aber irgendwie trotzdem, ja, nach wie vor finde ich es irgendwie auch krass.
Es ist eh genauso, wie sie schreibt. Es ist so zweischneidig, weil einerseits heute in der Früh zum Beispiel waren die zwei bei uns und wir sind zu viert gewesen, so laut, dass wir zwar uns fast nicht unterhalten haben können. Dann haben wir ja auch was gesagt, bitte
Ohrmaus
leiser.
Ist aber auch
ist
eine
so
richtige,
laut.
Ja, woher hat sie, das hat sie aus deiner Familie, wenn deine Mama anfängt reden, du manchmal.
Da braucht ihr euch auch nicht verstecken da.
Na, aber, und wenn ich dann, gestern waren wir nur Abendessen, die zwei waren hundsmüde, also es war eigentlich die doofste Idee, dass man sagt, wir gehen um 17:30 nur mit zwei kleinen Kindern, die gerade frisch im Kindergarten sind, nur in der Lokal Abendessen, überhaupt nicht stressig oder so. Und dann hat sie angefangen, einfach laut zu singen. Und wie gesagt, sie ist von Haus aus einfach laut. Und dann habe ich gesagt, bitte ein bisschen leiser. Und die Tische sind ja alle so eng gewesen. Und dann war sie so sauer mit mir. Und quasi ihr leise war für mich immer nur zu laut. Und dann war sie ja so beleidigt mit mir.
Also ich verstehe es ja beide Seiten, wie Esi auch schreibt. Weil es ist echt crazy laut, wenn da 30 Kinder da drin sitzen. Hey, da hörst du nichts mehr.
Naja, die hören sich ja untereinander nicht. Ja.
Und es ist ja andererseits auch nicht so, dass sie das Reden verbieten. So haben sie es, glaube ich, gegenüber den Kindern auch nicht gesagt. Sondern sie legen einer halt nahe, bitte das im Idealfall flüstern. Ja.
Das kann unser Kind aber nicht.
Nein, leider. Aber sie hat deshalb als Grund zu uns ja gesagt, sie mag nicht so gerne in den Kindergarten gehen, wegen dem Mittagessen, wo sie leise sein muss. Ich habe ihr halt gesagt, dann redest du halt ein bisschen laut. Schauen, was noch heute rauskommt.
Sie hat bis jetzt jedes Mal beim Mittagessen geweint und gefragt, wann ihre Mama oder ihr Papa wiederkommt.
Nee, das ist auch kein schönes Gefühl.
Na.
Ja.
Aber da habe ich mir schon auch so meine Gedanken gemacht, weil sie ist ja schon diejenige, die irgendwie sehr kreativ ist, oder? Die irgendwie voll früh, voll gut ausgemalt hat und auch schon Formen gemahlen hat und der das einfach voll taugt, wo man dann merkt, die ist da dann in ihrer eigenen Welt und kann sich selber auch so beruhigen oder runterholen, wenn sie halt da wirklich malt oder schneidet oder klebt, also das ganze Basteln.
Und man
halt
will sie da ja nicht bremsen
genau,
oder so.
Genau, und
ja,
dann finde ich es halt auch, dass sie halt irgendwie in ihrer Kreativität und in ihrem Sein, wenn du halt dauernd irgendwie gesagt kriegst, du bist zu laut, du darfst nicht zu laut sein, irgendwie habe ich manchmal so ein bisschen Angst, ob man dann nicht, also klar, natürlich der Gesellschaft angepasst, wie ich auch sage, beim Essen ist es dann einfach, geht's nicht da und das darf sie ja und muss sie ja lernen. Aber trotzdem habe ich manchmal so Angst, ob das dann nicht in ihr irgendwie schon so ein bisschen was von ihrem Leuchten oder von ihrer Energie nimmt, wenn man das kleinen Kindern halt immer wieder so sagt und eben nicht nur dann im Kindergarten auch oder was, wie man. Und das ist schon... Das kann schon was machen und da mache ich mir manchmal halt so meine Gedanken, man will ja da irgendwie auch nichts verkehrt machen.
Das ist wieder der Grundgedanke vom, wie das Schulsystem und alles funktioniert.
Ja. Und eben das Thema mit den Ressourcen beim Mittagessen, das war ja bei uns auch so, dass wir gefragt haben, ja, wie viel müssen die Mittagessen? Boah, also schaut, dass es halt quasi ja nicht fünfmal die Woche zwei Kinder, weil sie wissen eh nicht, wie sie das stemmen sollen. Und boah, da denke ich immer, das ist halt schon heftig irgendwie, dass das solche Zustände dann am Ende sind und weil man müsste sie bis 12:30 wieder abholen. Echt, da sitze ich mich gerade auf meinem Schreibtischstuhl, dann kann ich blöd gesagt wieder losfahren.
Deswegen war ja meine Frage, in der Schule darf ich ja dann einfach, ich muss ja nicht Mittagessen, ich kann ja Mittag nur mal meine Jausendose aufmachen und weiter essen. Warum
aber das finde ich schon
nicht
voll wichtig, dass die Kinder einfach eine warme Mahlzeit zum Mittag haben und dass es nicht nur irgendein Brot ist und dann vielleicht... Du weißt ja nicht, was dann jedes Kind mitkriegt. Wir versuchen da jetzt sehr ausgewogen drauf zu achten in dieser Jausenbox, aber das ist ja nicht überall so.
Ja.
Aber wir haben jetzt ja zum Beispiel auch gesagt, Montag und Freitag schicken wir sie deswegen jetzt auch nicht essen. Ja,
ja, stimmt.
Und zum Thema Arbeitszeitbestätigung tatsächlich, das war bei uns auch ein Riesenthema mit selbstständig und also wir haben so SVS-Versicherungsbestätigungen beigelegt, dass man uns das glaubt und haben uns halt tatsächlich selber wirklich diese Bestätigungen geschrieben, ja, dass wir beide Vollzeit arbeiten.
Stimmt, ja.
Ja. Und wurde ja, akzeptiert.
Wurde angenommen, ja.
Ohne Rücksprache. Ja, das war die erste Nachricht. Ich hätte nur eine. Oder willst du dazwischen eine Bezugnahme?
Mhm. Also eben eine Beobachtung.
Bitte.
Lustig ist, dass eine von den Mädels bei uns, die haben in der Kinderkrippe ein Jahr lang einen Künstler als Thema gehabt. Und sie hat immer, ich bin immer gefragt, und wie heißt der? Und dann haben sie immer gesagt, der Wasserfarbenmann. Und es war der 100 Wasser. Ja, war eine lustige Beobachtung.
Ja, oder das, was heißt Erdnussbutter auf Englisch?
Butterbina.
Butterbina.
Ja.
Ich habe nur eine zweite Hörer.
Ich glaube, das finden nicht nur Eltern wir. Nicht lustig. Nein, nur oder wir. Wahrscheinlich auch nur wir. Wahrscheinlich finden es nur wir lustig.
Oh, wie süß. Oh.
Und jeder andere denkt, sie interessiert doch mich nicht, euer Kind.
Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Es ist eine Bezugnahme und zwar... Hallo ihr beiden. Erstmal danke für den tollen Podcast. Mittlerweile ist sogar meine Mama Fan davon. In der letzten Folge hat Steff nach der Erklärung von der Aussprache von Live-Fernsehen gesucht, worauf ich meine halb amerikanische Freundin gefragt habe, dass er ihre Erklärung, die ich weiterleiten darf. Und wir teilen das natürlich auch sehr gerne.
Bin gespannt.
Also das Wort live und live, also mit V und mit F, haben andere Bedeutungen und sie werden tatsächlich auch anders ausgesprochen. Es gibt live wie to live. Es gibt live,
ja,
wie alive. Genau. So würde man das vom Fernsehen aussprechen. Und live mit F, wie lifeless, spricht man auch härter aus, weil es ein F und kein V hat. Ähnlich wie im Deutschen Vogel und der Name Vivienne. Beide ein V, aber klingen anders. Wobei da der Unterschied besser erkennbar ist. LG aus Niederösterreich. Also ich tue mich jetzt schon schwer, das zu verstehen.
Ich hab's verstanden. Also kommt es von alive quasi. Mhm. Von der Richtung.
Ja.
I am und feeling
man,
alive.
Und man würde es wahrscheinlich als Native anders aussprechen und Natives hören es auch, aber wir sprechen das alles gleich aus, oder? So wie ich es verstanden.
Na, live doch. Und live spricht da bei uns jeder anders aus.
Ja, aber sie sagt ja, man würde es härter aussprechen. Live.
Also live.
Mit halt da ausgesprochen.
Live.
Aber das so sprechen wir das nicht aus.
Also wir.
Ja.
Ja, okay.
Das
ist cool.
Deswegen das Beispiel mit Vogel und Vivienne.
Check. Aber die Grundfrage war ja, ob es von to live kommt oder von alive eben.
Im Kopf, ich weiß nicht.
Nein, das ist ja beides V. Das ist ja beides V und trotzdem verschieden ausgesprochen. Mhm. Und anscheinend, das habe ich eben nicht gewusst, kommt es von alive. Ja, check. Vielen Dank. Wieder was gelernt.
Mhm. Vielen Dank. Sowas findest du zu spannend.
Voll, über sowas komme ich stundenlang unterhalten.
Ja, ist mir so egal. Da denke ich nicht drüber nach, wie über die Witze.
Ja.
Ich habe nur eine Beobachtung. Eigentlich wollte ich mir die aufheben, aber ich muss es jetzt teilen. Wir haben ja mal gesagt, wir laden mal eine Paartherapeutin, Sextherapeutin in unserem Podcast ein.
Ja.
Wir haben das jetzt gerade nicht geplant, deswegen weiß ich nicht, dass ich es irgendwann vergisst, aber es ist irgendwie eine interessante Beobachtung. Und zwar fällt mir auf, warte, ich muss jetzt überlegen, wie ich das formuliere.
Ich habe jetzt wieder was unter die Gürtellinie wie vorher schon.
Heute war gleich wieder verletzt. Was war vorher unter die Gürtellinie?
Nein, vorher, man, du lobst mich, weil was auch für Ausschön. Aber bitte weiter.
Auf jeden Fall, ich glaube, die Kids waren, es war Sonntagabend, die Kids waren gerade im Bett, aber es war auf jeden Fall irgendwie ein anstrengender Tag. Oder war das sogar der Samstag, wo wir alle gemeinsam einkaufen waren, sämtliche Wut. Ah nein, der Sonntag war das, wo auch so viele Wutanfälle waren und so, wo immer irgendwie waren wir halt beide so durch. Und ich bin dann irgendwie nur so angelehnt über unsere Anrichte und habe, glaube ich, ein Rezept irgendwie für die Küchenmaschine rausgesucht. Und dann sieg ich schon, wie du ums Eck schaust, so einen Blick, so einen sexy Blick kriegst und dann wirklich so für mich völlig weit hergeholt und dann so, wieso stehst denn du hier so sexy? Und dann
so habe ich es nicht gesagt, aber die Worte habe ich gewählt, das stimmt. Und ja, voll. Ich will darauf kurz zurück sagen, auch Männer taten sich mal kurz über Anerkennung oder ein Kompliment freuen, aber das kommt anscheinend nie. Und wenn man es euch gibt, wird es falsch aufgepasst auch noch und ins Lächerliche gezogen, anstatt das Kompliment einfach anzunehmen.
Du weißt ja noch gar nicht, auf was ich hinaus will. Auf jeden Fall war
ich
das für mich
genau,
so,
worauf du hinaus willst.
So völlig weit hergeholt jetzt. Und dann kommt bei dir diese Stimme und ich kann das in dem Moment einfach nicht annehmen. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Das ist dein Problem.
Ja.
Und indirekt meins.
Aber das ist echt in so Momenten, mein Kopf war zum Platzen voll. Ich bin gerade so durch, Gott sei Dank schlafen die Kinder. Oder sie waren noch nicht einmal im Bett, glaube ich. Ich glaube, sie waren
es
sogar
wach.
Es
war ja
wach.
Nur ein Kompliment, ohne viel Hintergedanken. Weil, wie gesagt, wir waren, die Mädels waren nur wach und alles.
Ja, und dann ist es
chaotisch. Irgendwie,
aber du kriegst dann schon so eine spezielle Stimme. Und das ist dann bei mir, als ich in den Schrank gefallen und so, ich habe jetzt gerade keine Zeit für das. Ich muss jetzt da noch kochen und ich muss noch das und das und das. Und dann bin ich irgendwie
vielleicht
schon
vielleicht gehst
so
du mal
gestresst.
Allein zur Paartherapeutin. Und lasst
das
mal die Blockade
schön gemeinsam.
Lösen. Und lasst mal die Blockade lösen bei dir.
Ja,
deine
aber das
Schranken.
Finde ich interessant. Wirklich, ich kann das in dem Moment dann einfach null annehmen. Das ist dann bei mir so sicher nicht. Also gerade jetzt völlig unangebracht.
Okay, sorry. Sehe ich das Problem jetzt eher bei dir als bei mir?
Nein, ist ja kein Problem. Ich finde es eine witzige Beobachtung
und
an mir.
Und indirekt ist es leider auch mein Problem, wie schon gesagt.
Aber ich finde es immer eine Beobachtung, dass ich in solchen Momenten das dann halt so gar nicht annehmen kann. Ja, das war meine Beobachtung.
Hast du aber zugehört, was ich gesagt habe? Auch Männer taten sich, glaube ich, über Komplimente freuen.
Ich mache dir ja schon ab und zu Komplimente.
Mhm.
Du hörst es dann vielleicht, Anita.
Mhm.
Mhm.
Okay.
Okay.
Ich hab nur Beobachtung oder eigentlich gar keine Beobachtung, eine kleine neue Entwicklung. Ich schreibe jetzt wieder Journal. Hab mir das einfach selber geschrieben. Ich hab mir kein teures Journalbuch mehr gekauft, sondern hab mir einfach selber meine Kategorien aufgeschrieben. Und das mache ich jetzt halt alle paar Tage oder fast täglich. Wieso lachst du jetzt?
Weil ich hab ein echt ganz cooles Notizbuch zugeschickt gekriegt.
Ja.
Und ich kaufe mir ja manchmal, ich kaufe mir voll gern schöne Stifte oder schöne Notizbücher und so. Und du hast mich schon vor Wochen mal gefragt, hast du zufällig irgendwie so ein leeres Notizbuch irgendwie rumliegen? Und dann habe ich gesagt, na, kauf doch einfach selber
ja,
eins.
Ja, aber das
du hast
ja
natürlich
auch
keins gekauft. Und dann habe ich eins zugeschickt für eine Kooperation. Das hast du, bevor ich die Kooperation abgefilmt habe, hast du es schon in der Hand gehabt und gesagt, brauchst du das eigentlich?
Ja. Und dann hast du gesagt, na, darfst du haben.
Na, jetzt hast du gesagt, ja, ich brauch's.
Ich wollte eigentlich sagen, man braucht nicht unbedingt ein 50-Euro Journalbuch kaufen, weil man kann sich die Fragen ja auch selber aufschreiben. Weil stehen ja im Journalbuch meistens täglich die gleichen Fragen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir auch
das
selber zur Kategorie gemacht. Entweder schreibe ich jeden Tag ein Zitat ein, das ich cool finde,
ja,
oder einen Vierzeiler. Und bis jetzt habe ich immer einen Vierzeiler geschrieben. Merkst meinen neuesten Herrn.
Mhm.
Also ein Poem quasi.
Bitte.
Also ich habe schon jemanden vortragen, der hat ihn gut gefunden. Vielleicht findest du ihn nicht gut. Bist bereit?
Mhm.
Die Welt ist chaotisch und schnell. Jeder sucht in ihr Stille, doch ist der Bildschirm noch so hell, zu scrollen ist dein freier Wille.
Mm, wow.
Tief, oder?
Ja. Gut.
Mhm. Mhm.
Also wenn ich an letzte Nacht denke, sehr viel Wahres dran.
Ja.
Ja, stimmt.
Hm.
Und dir fällt jeden Tag was ein.
Ja. Ich wirklich, ich hab schon viele. Die sind nicht jeden Tag so gut wie der.
Das macht ja nichts.
Ja, manchmal ist auch was Lustiges, wie kurz und furz, die Pointe, aber oder der Reim. Aber
was, kurz und furz?
Ja.
Nicht wirklich, den schreibst du dann auch auf.
Sicher.
Ja, stimmt eigentlich, man darf es ja nicht judgen. Das war ein Reim auf jeden Fall. Ja.
Ich hab mir sagen lassen, auch bei Autoren ist nicht jeder Tag der beste Tag.
Manchmal ist echt nah am Leben.
Ja.
Aber
okay.
Was ich vor kurzem erst wieder gemacht habe, und zwar habe ich erzählt mit dieser Breathwork-Session, dass sich da ja voll viel so aufgetan hat, voll viel so Themen, und ich habe danach schon voll viel geschrieben, und jetzt auch immer wieder, dass ich halt so merke, keine Ahnung, so innere Kindheilung. Also wer sich damit schon mal beschäftigt hat oder auch schon Bücher dazu gelesen hat, weiß jetzt natürlich, was ich meine. Aber inneres Kind sagt man ja einfach, so diese Verletzungen, die man einfach in sich tragt, wodurch sich irgendwelche irrationalen Glaubenssätze oder Ängste oder warum man sich einfach in Situationen so verhaltet, wie man sich verhaltet, das ist halt manchmal eben, weil man als Kind was erlebt hat. Das muss ja nicht immer schlimm gewesen sein. Manchmal hat einfach der Lehrer was Blödes gesagt und das hat sich für immer verfestigt.
Ich glaube, jeder hat im Großen und Kleinen ein traumatisches Erlebnis gehabt.
Genau.
Ja.
Und aber was man halt machen kann, ist da hinzuschauen und quasi sein inneres Kind heilen. Und ich habe jetzt immer wieder so Situationen, wo ich dann halt so merke, hoppla, irgendwie reagiere ich da total irrational und es macht gerade irgendwie gar keinen Sinn, warum ich da so traurig bin.
Bei Komplimente zum Beispiel.
Na, dann nicht. Also eine andere Situation. Und dann habe ich das eben auch gemerkt, also jetzt auch vor allen Dingen mit diesen vielen Kommentaren. Also manche sind einfach so gemein und die treffen dann manchmal auch wirklich am Punkt. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt Tage, da ist es dir völlig egal. Und dann gibt es aber Tage, wo du eh sensibler bist, dann liest du was und dann macht es dich einfach voll traurig oder verletzt dich oder so. Und da kommt halt irgendwie auch voll viel ans Licht. Und dann habe ich das, normalerweise übergehe ich voll oft sowas auch, dass ich dann eigentlich merke, mal ich bin traurig wegen irgendwas oder da arbeitet was und ich mir nicht die Zeit nehme, mich dann zu fragen, was steht denn eigentlich dahinter. Und dann habe ich das einmal gemacht, meine Schwester hat mir da eigentlich mal einen guten Tipp gegeben. Ja, dann gehe ich eigentlich in das Gefühl rein und in die Situation und frag die immer mehr Fragen, warum fühle ich mich so, wie fühle ich mich denn wirklich, was steht dahinter, was für ein Gefühl. Und dann kommst du eigentlich, also du schälst quasi Schale um Schale weiter ab und hab das dann eigentlich echt, das war dann auch so eine 5-Seite in meinem Notizbuch auch, die ich vollgeschrieben gehabt habe und am Ende war eigentlich voll klar eine Erkenntnis da und danach habe ich irgendwie noch geweint dazu, während ich die Zeilen geschrieben habe und danach war das auch wieder so befreiend und das habe ich jetzt immer öfter gemacht, dass ich dann halt echt mir bewusst diese Zeit nehme und einfach das so runterschreibe und manchmal sind es ja voll irrationale Dinge, die man dann so sich denkt oder sich selber die ganze Zeit sagt und wenn du dann aber fragst, ja, aber warum fühle ich mich so und was steht dahinter oder was glaube ich denn oder ja eben du entpackst es dann eigentlich voll. Das habe ich jetzt öfter gemacht. Also wie so morgen gibt es ja auch die Morning Pages, dass man einfach immer
ausseitig. Klingt logisch, dass man halt Problemen auf den Grund geht,
genau.
Oder? Und nicht nur und oberflächlich nicht kratzt.
Voll.
Ja.
Und dann auch, das habe ich jetzt auch öfter gemacht, nicht sofort wieder am Podcast oder irgendwie sich beschallen lassen, sondern ich habe jetzt auch Freitagvormittag zum Beispiel dann da haben echt mal die ganze Wohnung irgendwie geputzt und habe ich mal Musik gehört. Das war wie ewig nicht mehr gemacht, dass ich dann einfach nur Musik höre und mal mit mir und meine Gedanken bleibe.
Das tue ich jetzt beim Laufen immer. Ich tue jetzt entweder gar nichts mehr oder Musik. Weil früher habe ich immer ein Hörbuch oder einen Podcast und teilweise habe ich ein Hörbuch, einen ganzen Roman irgendwo mittendrin gehabt. Dann lese ich gerade einen Roman physisch auf einem Buch. Dann habe ich nur Podcast, den ich schon zur Hälfte gehört habe, aber nur weiterhören will. Und hast du eigentlich ganz viele angefangene Geschichten in deinem Kopf, wo du aufs Ende wartest. Und wie du sagst, beim Einschlafen zum Beispiel, finde ich auch letzter Zeit wieder viel, oder schon lange jetzt, ich habe früher auch ganz oft was gehört zum Einschlafen. Mhm. Oder wo ich, glaube ich, Jugendalter war, habe ich immer einen Fernseher gehabt zum Einschlafen.
Ja, das kann ich überhaupt nicht haben.
Und eben ihr seid lang schon einfach mit deinen eigenen Gedanken einschlafen ist eigentlich voll wertvoll. Ganz viel, glaube ich, kann er das gar nicht so leicht.
Oder? Ja, aber mit den eigenen nicht. Gedanken Na, einschlafen einfach, ist manchmal echt hart, finde ich.
Ja, aber einfach einschlafen, ohne was beschallen halt.
Ja.
Weil von mir also, ein Kollege hat auch gesagt, er tut jeden Tag mit einem Hörbuch einschlafen.
Ja,
jeden Tag.
Dann ist es dann halt irgendwann auch gewohnt und wenn es dann immer da ist, fällt es vielleicht sogar schwer einzuschlafen.
Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist für die Psyche, aber für mich ist ganz fein, einfach so einschlafen. Und ich kann zum Glück auch so einschlafen, also es beschäftigt mich was mega, so wie gestern, dann ist es nicht leicht, aber 90% der Zeit kann ich einfach mir hinlegen und in 10 Minuten, Viertelstunden schlafe ich. Auch
weiß.
Ohne was.
Was ich mache, wir haben diesen Tageslichtwecker und du hast mich eher heute Nacht, weil heute Nacht zuerst bist du wach gelegen und danach bin ich 3 Stunden wach gelegen. Und das finde ich schon, in der Nacht wach liegen, irgendwie bei mir kommen da immer so krass negative Gedanken auf. Das finde ich erschreckend, was in der Nacht was ich da denke und wo ich mich manchmal auch so frage, also richtig so Ängste, die nach oben kommen oder keine Ahnung, was da los ist. Weiß auch nicht, ob das normal ist, aber auf jeden Fall hatte ich das letzte Nacht. Aber was ich mache, ist beim Einschlafen mit unserem Tageslichtwecker kann man eben so eine Einschlaffunktion einstellen, mit unterschiedlichsten Geräuschen von Meeresrauschen bis Zirpen, na Grillen, die Zirpen oder wie? Ja.
Zirpen, die Grillen. Die Grillenwürstel.
Und da hast du mich dann ja halt Nacht auch gefragt, wie ich dazu meditiere, aber ich versuche dann halt einfach den Fokus so auf dem Atem und dann wie so eine Körperreise manchmal eben auch so zuerst irgendwie voll tief ein- und ausatmen und dann irgendwie, dass ich versuche immer, dass ich das Gewicht halt so bewusst abgibt, dass halt irgendwie die Beine, die Arme, alles wird schwer, dass ich versuche Stirn und das Gesicht voll zu entspannen und dann halt, wenn ich wieder merke, boah, ich denke wieder über irgendwas nach, dann mache ich immer oft dieses Bild auf, meine Gedanken sind wie Wolken und wenn man mit, im Flieger sitzt, dann kann man ja quasi den Wolken so beim Vorbeiziehen und das Bild habe ich dann oft, dass meine Gedanken halt einfach nur so an mir vorbeiziehen dürfen. Ich sehe sie, sie sind da, aber ich muss mich jetzt nicht mit ihnen beschäftigen. Und dann schlafe ich, merke ich eigentlich richtig, wie mein Kopf ruhig wird und wie ich dann eigentlich in so eine Entspannung komme und eigentlich, das dauert 10 Minuten, diese Einschlaffunktion und dann schlafe ich meistens echt gut ein und ich schlafe gut. Und wenn ich es nicht mache und davor noch viel auf Social Media war, dann merke ich richtig, obwohl ich schlafe, dass mein Kopf dann noch weiter arbeitet.
Zu scrollen ist dein freier Wille.
So wie gestern, ich bin leider im P. Diddy Rabbit Hole auf TikTok. Oh, wenn man einmal in sowas eingibt. Ist ja schlimm, aber
lass doch einfach die Doku aus der Kamera, dann schaut man einmal die Doku an und fertig.
Ja, sagt sich so leicht, wenn der ganze TikTok-Algorithmus.
Du hörst jetzt so viel Schwurblern zu. Schlimm. Echt schlimm. Okay.
Jo, das waren viele Beobachtungen.
Eben nur eine letzte. Was richtig nervig ist, während der Fahrt im Auto eine Jacke ausziehen. Da kann man sich fast die Schulter auskugeln. Ja, das war's schon.
Aber du steigst immer mit Jacke ins Auto ein, das fällt mir jetzt auch gerade auf.
Dann
wirklich so eine halbe Minute, nachdem wir aus der Garage gefahren sind, sagst du, kannst du mal da hinten ziehen? Das macht manchmal an. Denke ich mir, zieh sie doch gleich aus, wenn du eh weißt, dass die jedes Mal heiß ist im Auto. Mm. Ja.
Okay. So, jetzt aber echt genug Beobachtungen und Beschäftigungen.
Wir haben eigentlich Thema heute.
Was ist unser ernstes Thema, Sarah?
Wir hören auf.
Mit dem Podcast?
Na. Also die Leute sagen, die labern so viel Schrott am Anfang
Umfrage.
Der Folge.
Sollen wir mit dem Podcast aufhören?
90%, ja bitte.
Na, womit hören wir auf?
Mit unseren Brands. Wir haben zwei Marken, was nicht für alle, die es nicht wissen, ein nachhaltiges, faires Schmucklabel, Nordkette Jewelry und ein Kindermode-Label.
Auch fair.
Zwillingskinder. Und wir sind schon länger in dem Prozess, also eigentlich fast ein Jahr jetzt, obwohl wir eigentlich vor einem Jahr
erst angefangen
haben mit Zwillingskinder oder es halt gelauncht haben im November letzten Jahres. Wurde uns relativ bald von der Steuerberaterin nahegelegt, das doch sein zu lassen, aus Gründen.
Wir haben ein paar Gründe ja mitgebracht und willst du mal dazu kommen? Kurz nochmal zur Erklärung. Nordkette Jewelry haben wir jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren, oder?
2018 fast gegründet.
Ja, fast schon 6 Jahre. Und Zwillingskinder seit letztes Jahr.
Mhm.
Und wie es angefangen hat, war ja nie so, es war nie ein Grundwunsch für uns, irgendein Produkt zu verkaufen, ein physisches, sondern bei Nordkette Jewelry damals war es ja so, du bist als Influencerin gefragt worden, hey, willst für die und die Plattform einen Schmuck entwerfen? Und dann haben wir darüber geredet, ja, wir haben eine gute Idee. So ist das entstanden. Und beim Zwillingskinder war es ja eigentlich so, du wolltest coole Zwillingsmama-Sprüche auf Taschen drucken und dann sind wir auch wieder wo der kleinen Idee drauf kommen, machen wir doch gleich eine ganze Modelinie. Und da wir beide sehr impulsiv sind und uns auch für neue Dinge begeistern, haben wir halt beides auch gleich gestartet und versucht, das gescheit zu machen. Aber wir haben jetzt noch ein paar Hintergrundinfos und auch Learnings dazu. Jetzt übergebe ich dir mal das Wort.
Ja, voll. Also irgendwie war es ja dann, weiß nicht, so 2018, wie wir da dann die OG gegründet haben miteinander. Da war ja schon so, dass viele Influencerinnen, Content Creator und so angefangen haben, so, es haben voll viele ihre eigenen Schmuckmarken zum damaligen Zeitpunkt gehabt. Da hat es auch noch so ein Unternehmen gegeben, das dann immer so die ersten Influencer-Collaborations eigentlich gemacht hat. Ich glaube, die haben Steel Nest geheißen. Die war damals wirklich super klein, also sprich, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Follower auf Instagram, gerade irgendwie ja erst auch angefangen, das auf Instagram ein bisschen ernster zu nehmen, so 2017, glaube ich, habe ich angefangen, viel zu posten und auch so ein bisschen mehr Themen reinzubringen und so. Und dann ist es eben so passiert, dass es halt schon voll viele gehabt haben und generell halt auch so eine Sache ist ja, dass man oft denkt, boah, das machen jetzt gerade irgendwie alle oder die Großen machen es, ja, jetzt muss man das auch machen. Und ich habe lange viel zu wenig hinterfragt, will ich das, weil ich es will? Oder will ich das, weil das nach außen hin sich einfach gut sagt, gut ausschaut oder weil das jetzt halt alle einfach so haben? Und gar nicht so, ist es jetzt wirklich ein Wunsch von mir? Und bei dem Schmucklabel war es dann halt irgendwie schon so, dass eigentlich das wirklich unter ganz andere Voraussetzungen zustande gekommen ist. Ich bin wirklich gefragt worden von so einem Spin-off, das war ein Startup von Swarovski, ob ich was kreieren will. Und ich war so, ich kann das nicht. Also mein erster Impuls war, ich kann das nicht. Dann habe ich dir das erzählt und du so, doch, du kannst das. Und wir haben gemeinsam geredet und du hast gesagt, ja, mach mal die Nordkette. Ja, wie machen wir die Nordkette? Ja, das Wortspiel, die Nordkette zum Umhängen. Ich so, das ist voll die gute Idee. Lass uns die Nordkette zeichnen. Da sind wir ja wirklich, wir haben die Nordkette von der Altstadt aus fotografiert, haben dann quasi via Blattl aufs Handy gelegt und haben diese Silhouette von diesem Bergzug abgezeichnet mit Bleistift. Da haben wir gesagt, da sind wir irgendwo unten bei der Marktbar, am Marktplatz in Innsbruck sitzt, haben so raufgeschaut und haben so gesagt, das schaut voll hässlich aus, die Kette würde niemand kaufen. Und dann war ja das so, haben wir da weitergezeichnet, immer mit Bleistift zu Skizzen. Ja, wir machen einfach zwei Berge, die sind verbunden, das steht da für uns und unsere Beziehung, haben da wirklich schon so eine Geschichte entwickelt. Und da war es so da. Und dann sind wir ja da mit der Plattform auch schon rausgegangen, haben da schon unsere Community aufgebaut gehabt. Da musste man ja in so einem zweistufigen Prozess voten und so weiter. Ja, und plötzlich hieß es dann, Prototypen waren Arsch. Also wir hatten das Produkt eigentlich ja schon mal physisch in der Hand. Die Prototypen waren erstellt und als Kassen, sorry, irgendwie die Finanzierung von diesem Startup ist geplatzt. Das funktioniert alles nicht mehr.
Da habt ihr die Prototypen, viel Spaß.
Genau, so ungefähr. Und wir haben aber eigentlich schon fast wieder ein Jahr Zeit, also noch nicht wirklich Geld, aber halt unsere Zeit und Ideen und Gedanken. Und dann waren wir irgendwie so, boah, wir sind eigentlich gerade so weit, wir haben schon Prototypen, wir glauben, wir sind ja immer so, wir glauben voll dran. und denken das halt aber an
zum
fertig.
Zum Teil auch manchmal sehr naiv.
Das ist ja auch dein Spruch, oder? Alles, was du fertig denkst, das wird nie Realität werden.
Ja, ist ja auch so.
Aber was uns oft fehlt, ist dann so die große Vision. Wo will man denn eigentlich damit hin? So. Ja, und dann haben wir aber gesagt, na, wir sind so weit, wir machen das jetzt selber. Dann waren wir auf der Suche nach Goldschmieden und uns war halt klar, wir wollen das irgendwo lokal, oder? Mir war das von Anfang an wichtig, wenn wir was machen, dann will ich zu 100% dahinter stehen können. Ich will das nicht irgendwo, ich will keine Menschen dafür ausbeuten, ich will einfach sagen können, ja, ich weiß, woher es kommt, welche Rohstoffe etc.
Das Einfachste wäre natürlich, wie alle anderen Startups wie die Snox und was weiß ich, was es halt alles gibt, irgendwas billig in China produzieren lassen und mit riesiger Marge in Europa verkaufen. Ja.
Wir haben uns gleich gedacht, die Marge ist uns von Anfang an nicht so wichtig. Genau. Wichtiger war uns, das Produkt zu haben. Und es war ja, dass wir haben eigentlich selber die größte Freude eigentlich an den Produkten gehabt und dass das dann, und dass die Leute sich also freuen, diesen Aspekt des Geldverdienens, das haben wir manchmal beide einfach überhaupt nicht so drinnen.
Ich bin meistens echt viel mehr bei der Sache, als wir, ob die Sache auch Gewinn abwirft, ist nicht immer von Vorteil.
Auf jeden Fall haben wir das ja dann ja wirklich Partner gewonnen. Das ist voll gut angekommen. Wir haben halt eigentlich alles selber gemacht. Also wir haben die Bänder bis zum Schluss Jens selber geknüpft.
Also die Armbänder haben wir selber geknüpft, die anderen Artikel sind fertig von der Goldschmiedin gekommen.
Genau. Aber es war halt einfach schon viel Arbeit. Ich weiß nur, dass wir, weißt nur, wo die Zwillinge dann auch geboren waren, weil vor Weihnachten war immer die stärkste Zeit. Also da sind die meisten Bestellungen halt über einen Onlineshop einfach gekommen. Und dann waren wir gerade nochmal stationär auf der Klinik mit einer Maus wegen der Gelbsucht. Da waren wir, glaube ich, 3 oder 4 Tage auf der Neonachsorge. Und dann haben wir da parallel geknüpft.
Haben wir im Krankenhaus geknüpft? Ja. Echt, das habe ich verdrängt.
Ich glaube, 4 Tage nach der Geburt. Ich glaube, ich habe abwechselnd gestillt und dazwischen geknüpft. Solche Sachen.
Ja.
Dann haben wir das noch verschickt. Dann haben wir den Tirol-Shop als riesigen Partner ganz lang gehabt.
Ja. Man muss sagen, wenn wir das mehr, wenn wir dem mehr Energie gewidmet hätten, wäre Norcati Jewelry schon zu einem lukrativen Geschäft geworden.
Ja.
Weil wir haben fast kontinuierlich das ganze Jahr über, ohne dass wir 1 Cent in irgendwie Marketing gesteckt haben, Bestellungen gekriegt.
Mhm.
Und es war bei uns eh immer so, fuck, schon wieder bestellt.
Das war bei dir so. Ja. Bei mir war das nicht so.
Ja, na eben, also man freut sich einerseits, andererseits, jetzt muss ich knüpfen, da muss ich zur Post bringen. Also der Workflow war da nicht super.
Du hast ja diesen Workflow aber nie optimiert.
Na eben, ich hätte mir das optimieren können, habe ich nie gemacht.
Das hat mich oft fertig gemacht.
Ist auch meine Schuld, ist schon klar. Ja. Ich habe aber alles probiert, die Postmarken von daheim auskleben und einschmeißen, die sind dann immer verloren gegangen. Und
das ist auch oft passiert.
Ja, es ist nicht einfach. Ja, und dann kam letztes Jahr die Idee zu Zwillingskinder, weil du eigentlich...
Naja, man muss dazu sagen, wir sind dann Eltern von Zwillingen geworden.
Ja.
Unser Leben ist Kopf gestanden und wir haben eigentlich keine Ressourcen. Also wir mussten so schauen, dass wir das schaffen, was wir ja auch so
genau,
mit Agentur...
Genau, jeder hat eine Firma für uns.
Ich habe die Agentur und Mitarbeiter, also damals auch Mitarbeiterin, aber halt Kunden. Und es musste ja alles irgendwie weiterlaufen, 2 Babys. Chaos.
Ja, du hast eigentlich schon ein zweigleisiges Geschäft. Ich habe ein zweigleisiges Geschäft plus Zwillinge. Das ist eigentlich genug.
Es wäre schon ausreichend
gewesen. Genau.
Aber wir haben uns gedacht, wir sehen da voll die Chance und haben dann ja eigentlich die Idee gehabt, wir schreiben gemeinsam ein Buch.
Da gab es schon voll viele Kapitel, gell?
Ich habe auch so viel schon geschrieben zu dieser Zeit. Haben dann auch, wir haben sogar Schreibcoaching dann genommen.
Ja.
Weißt du das noch?
Voll.
Und haben wirklich, also die Idee war, wir schreiben ein Buch. Das darf ich jetzt eh sagen, oder?
Fix, vielleicht veröffentlichen wir mal die Kapitel, die es gibt.
Auf jeden Fall wollten wir die Geschichte, Schwangerschaft und erstes Jahr mit Zwillingen, unser Erfahrungsbericht sozusagen, aus 2 Perspektiven. Auf der linken Seite hätte es immer deine Perspektive zu lesen geben und auf der rechten Seite meine. Der Gag an der Sache ist, dass ich halt manche Themen sehr ausführlich beschrieben habe, wie zum Beispiel das Thema Geburt. Während du dir bei der Geburt eher die Frage gestellt hast, warum heißt Kreißsaal Kreißsaal und solche.
Ja, also unser Schreibcoachin hat gesagt, es ist sehr amüsant. Sie hofft, wir schreiben es fertig. Ja, wir haben es dann nicht fertig geschrieben.
Und dann war die Idee, quasi zu diesem Buch dazu wollen wir eigentlich Merch machen. Dann habe ich schon wirklich geschaut, ob man das mit Verlagen machen kann. Bin dann draufgekommen, okay, das Verlagswesen ist ganz eine eigene Branche, das ist super träge. Da gibt es Verträge erst so 3, 4 Jahre. Dann durch Corona war ja auch das voll viel durch die Druckereien, die Zugab haben und so, das voll viel gestoppt war und die halt voll hinten nach waren. Und super schwierige Branche.
Also, du schreibst was, dann, wenn du einen Verlag überhaupt findest, dann wartest 2 Jahre, bis dein Buch veröffentlicht wird und davon kriegst du im Bestfall 8 bis 10% oder noch weniger.
Je nachdem, wie gut du verhandelst, ja.
Von einem Erlös von einem verkauften Buch. Weißt du, das ist ja quasi dann nix.
Dann haben wir gesagt, das ist kein Problem, das machen wir doch selber. Weil wieso auch nicht? Ja, dann haben wir da weiter an dem Buch geschrieben. Dann sind halt privat einfach A22 war das dann ja schon echt einige Dinge passiert, wo ich dann gemerkt habe, hoppla, das Schreiben, das wühlt gerade wirklich Wunden auf, wo ich gerade dabei bin, die zu heilen. Das heißt jetzt, da wäre es auch um den Tod meiner Oma gegangen, aber auch dann die Diagnose von meinem Stiefpapa und so. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie so eine klassische Schreibblockade irgendwie entwickelt und ich habe dieses Dokument wirklich nicht mehr aufmachen können.
Kommt das von Schreibblock.ad?
Genau. Und Dann ist das irgendwie in den Hintergrund gerückt, aber es war die Idee, dieses Merch zu diesem Buch dazu zu machen. Man muss dazu sagen, hätten wir es mit einem Verlag gemacht, hätte man jegliche Rechte an diesem Buch abgetreten.
Auch also Merch-Rechte.
Diese Merch-Rechte, genau. Und dann haben wir gesagt, na, das können wir selber. Und dann haben wir ja jemanden kennengelernt, die quasi das anbietet, Produkte selber zu entwickeln, Affair, das ganze Sourcing und so weiter, die das Know-how hat. Und dann war es halt irgendwie auch so, es klingt so cool und es machen gerade alle irgendwie eine Modelinie.
Ja, müssen
lass
wir
uns
natürlich
eine Modelinie
auch machen
für Kinder.
Und das nur nachhaltig und fair.
Und irgendwie vielleicht mit einfach auch viel zu wenig Wissen, aber ich habe gedacht, wir kaufen uns ja viel Know-how dann einfach auch dazu. Und irgendwie ja. War halt dann, das war ja dann quasi letztes Jahr, 23, Anfang des Jahres. Und es hat alles immer so gut geklungen. Und ich bin halt auch jemand, wenn sich irgendwie so eine Gelegenheit ergibt oder man auch jemanden kennenlernt, ich glaube immer dran, dass das einen Grund hat und will es dann auch machen. Und es war dann, wir haben diese Entscheidung sehr schnell getroffen. Es war dann nicht von uns viel überlegt. Es ist auch nicht wenig Geld gegangen. Und dann haben wir einfach gesagt, na komm, wir machen das. Wir haben jeden Cent, den wir in dieser OG, also wir haben davor schon, wo wir gegründet haben, einfach privat was reingesteckt. Und dann alles, was wir quasi mit dieser Schmuckmarke je erwirtschaftet haben, immer sofort reinvestiert. Entweder in neue Ware oder wir haben es dann halt sofort in das neue Projekt gesteckt. Ja, also wir haben mit on Cent über die Jahre
nie was auszahlt.
Verdient damit oder uns ausbezahlt, sondern das eigentlich immer wieder in neue Projekte gesteckt. Das hat auch irrsinnigen Spaß gemacht.
Ja. Also es hat natürlich was abgeworfen, aber nicht für uns privat aufs Konto, sondern immer für, wie du sagst, in neue Projekte.
Naja, haben wir ja unter Anführungszeichen
ja
nicht
so
müssen, weil wir haben ja quasi unsere anderen Standbeine. Und es war ja ganz cool und ich fand vor allen Dingen auch während Covid und so, dieses auf mehreren Standbeinen zu stehen, nur das zu wissen, dass es das gibt, hat mir extrem viel Sicherheit gegeben und habe ja gedacht, das ist eigentlich schon cool, weil wenn irgendwas mal wegbricht, man hat einfach nur die andere Schiene, die man dann weiterfahren kann. Und das gibt mir zum Beispiel voll viel Sicherheit. Und eben bei Zwillingskinder dann letztes Jahr, es war einfach das ganze Jahr über, ich habe mich immer gefühlt, als wird das Wasser immer höher und höher steigen. Und ich muss einfach immer mehr strampeln und immer mehr schwimmen, um über Wasser zu bleiben, um alle Bälle in der Luft zu halten. Ich habe letztes Jahr de facto nicht gelebt. Ich habe, wie ich schon oft im Podcast gesagt habe, einmal im Monat bin ich mit meinen Freundinnen essen gegangen. Da war ich extrem stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und es war einfach immer so ein permanentes Gefühl der Überforderung.
Mhm.
Und dann dieses Gefühl, ich will eigentlich bei meinen Kindern sein. Ich kann aber oft gar nicht da sein, weil ich so viel zum Tun habe und ich einfach will, dass alles läuft. Und das war halt dann irgendwann wirklich so die Erkenntnis, hey, wenn ich so weitermache und wenn ich in dem Tempo weitermache, dann bleibt krass was auf der Strecke und das bin aller Voraussicht nach ich. Oder du oder unsere Beziehung.
Mhm. Ja. Und deshalb sind wir jetzt zu dem Schluss gekommen. Wir schließen diese zwei Projekte. Haben auch noch ein paar Key Learnings, weil auch von Projekten, die nicht erfolgreich abgeschlossen werden oder halt mittendrin abgeschlossen werden, lernt man so viel fürs Leben, finde ich. Für geschäftliches Leben, auch fürs Private. Ich habe auf jeden Fall ein paar Learnings mitgenommen. Ich habe mir ein paar zusammengeschrieben. Und ich fühle mich aber, muss ich sagen, jetzt schon befreit. Und wir werden einen fetten Sale machen ab jetzt, falls jemand eben Lust auf die Produkte hat. Es gibt ja noch welche und wir werden die jetzt sehr, sehr vergünstigt raushauen.
Wir machen einfach einen Lagerabverkauf.
Genau.
Ich muss sagen, ich bin schon…
Bist traurig?
Also wie gesagt, ausgesprochen worden ist es ja letztes Jahr schon zum ersten Mal dann von der Steuerberaterin, die einfach gesagt hat, hey,
das
Leute,
ist ja Liebhaberei.
Ja, auch, aber auch sie, wir sind ja auch privat befreundet und sie hat dann wirklich schon ein paar Mal so gesagt, hey, wie schafft sie das, wie macht sie das? Die haben ja eine ähnliche Konstellation, dass sie auch miteinander quasi die Kanzlei führen, auch ein Kind haben und viele Parallelen, glaube ich, gesehen haben. Sie hat oft zu mir gesagt, wie macht sie das? Ich verstehe das nicht, wie kriegt sie das hin? Wie, wie geht das? Und ich war dann eh oft so, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Und da war das aber, wie sie das erste Mal gesagt hat, war das bei mir so richtig innerer Widerstand, wie ich gesagt habe, na, auf keinen Fall, da steckt so viel Arbeit drin, wir haben jetzt so viel Geld investiert. Also man muss dazu sagen, wir haben dann letztes Jahr auch sogar noch eine Fremdfinanzierung dazu aufgenommen, um halt, also man muss eben auch wissen, dass gerade Mode und Kindermode oder egal welche Mode, aber dass das halt einfach krass kostenintensiv ist und man muss sehr viel in Vorleistung gehen und wir haben dann einfach gesagt, passt, wir einen Teil davon wollen wir jetzt eben fremdfinanziert haben und du musst es eben alles vorfinanzieren, also die ganzen Produktionen, die ganzen Dienstleistungen und so, da hast du noch keinen Cent verdient an den Produkten und hast quasi alles schon ausgegeben. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Business. Ich kann da meine Key Learnings sagen. Die Quintessenz für mich war, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir sind beide gut oder auch passioniert drin, fiktionale Sachen zu kreieren, Dienstleistungen zu kreieren und wir haben nie irgendwo physische Produkte verkauft. Das waren die einzigen und die ersten. Haben wir davon nie gemacht, du auch nicht. Und wir waren da schon leicht naiv, muss ich sagen. Und ich habe auch, wir haben da ganz viele Leute kennengelernt. Und es ist einfach auch eins von die, also ich kenne das Filmgeschäft, das ist alles, jede Branche ist umkämpft. Aber die Modebranche, nur mal gestörter wie die Schmuckbranche, finde ich. Also Modebranche mit Herstellung von Klamotten ist absolut crazy, was es für Auflagen gibt, was es für Produktionsstätten gibt weltweit, was das Thema dann nachhaltig und fair betrifft und das nur für Kindermode. Also da muss ich auch sagen, haben wir gelernt, das kann kein kleines Label fast tragen. Das ist absolut krass. Das können irgendwie nur große Konzerne als kleines Nebenfingerle machen, weil sonst das kein Endkonsument zahlt. Und da sind wir auch draufgekommen. Wir haben gewusst, Nische ist gut, aber in dem Fall war es, glaube ich, zu nischig in der Nische.
Naja, und wirtschaftlich einfach echt schwierige Umstände. Also ja. Mit Rezession letztes Jahr und sehr hoher Inflation, die Lebenserhaltungskosten ja, enorm also gestiegen.
Die wirtschaftliche
und dann natürlich,
Lage
genau,
hat auch nicht geholfen.
Hätten wir uns nicht schlechter aussuchen können. Und dann ja. Natürlich das Thema, wir haben uns das für Zwillinge überlegt. Jetzt passen die eh nur irgendwie gerade am Anfang ein paar Wochen, oft Monate halt in diese Klamotten. Man muss einfach sagen, die meisten interessiert es dann einfach nicht wirklich, ob es fair und nachhaltig ist. Also viele kaufen ja dann auch Secondhand und so, was ja voll Sinn macht, machen wir ja auch. Aber es war dann einfach auch zum Teil zu teuer und das Feedback war ja von Anfang an da. Und das habe ich ja irgendwo verstanden und nachvollziehen können. Aber
cool,
wir haben
aber
halt
teuer.
Genau, wir haben halt wirklich probiert, wenn wir sowas machen, das halt auch wieder unter Anführungszeichen richtig zu machen. Ich hätte nicht in den Spiegel schauen können, hätte ich gewusst, wir lassen das irgendwo in Bangladesch oder irgendwo wirklich so fast fashion-mäßig produzieren und verkaufen das und da steht dann unser Name und unsere Handschrift, das hätte ich nicht geschafft, das kann ich nicht. Also wenn, dann muss ich wirklich... bin da leider so werte treu, dass es einfach für mich dann passen muss. Und leider haben wir echt schnell danach einsehen müssen, okay, es funktioniert einfach nicht, wir seien zu nischig. Voll viel Feedback war einfach, war super schön, aber dann haben sich viele gedacht, ja, ich habe keine Zwillinge, dann kaufe ich es nicht. Ich kaufe nicht einen. Und was ihr einfach...
Auch verständlich.
Ja, aber wir hätten einfach im Marketing mehr Gas geben müssen. Ich habe dann noch... selber den Online-Shop, also das war das Einzige, was ich dann selber gemacht habe, weil alles andere haben wir bei diesem Projekt wirklich outgesourced, weil ich wollte es so perfekt haben, ich wollte es war ja die Brand wie aus dem Ei gepellt, vom Corporate Design, von der Verpackung, es ist alles wirklich durchdacht und wir haben uns so viel Mühe gegeben, wir haben nur PR dazu gemacht und so, wir haben Fotoshootings ausgesourced, obwohl wir selber auch fotografieren kannten und so. Aber nein, wir haben Fotografen beauftragt und so weiter. Ich habe aber dann den Online-Shop selber gebaut mit letzter Kraft und ich weiß nur, dass das Ding an einem Sonntag in der Früh online gegangen ist. Ich habe, glaube ich, noch bis 3 in der Früh dran geschraubt und bin da wirklich wieder nächtelang gesessen, obwohl ich mir eigentlich nach der Schmuck-Website gesagt habe, ich mache es nie wieder. Und ich weiß, dass ich leer war. Ich habe dann an dem Tag realisiert, jetzt ist der Online-Shop online. Ich war so, oh, Gott sei Dank, wir haben den Lounge, es ist endlich online. Und im Laufe dieses Sonntags habe ich geschnallt, shit, das ist erst der Anfang. Ja. Jetzt geht's eigentlich erst los mit Marketingbudget, mit die nächste Kollektion planen. Wir hätten schon wieder die Verträge abschließen sollen, um quasi die nächste Kollektion. Ja,
ohne zu wissen, ob sich diese überhaupt verkauft. Das ist echt.
Also, und es war einfach dann nur so, ich kann nicht mehr. Und ich war so am Ende und ich war wirklich so, ich habe dann Anfang des Jahres eben auch den Instagram-Account an meine Mitarbeiter übergeben, weil ich es nicht geschafft habe, selber Content dafür zu machen. Ich hatte keine Ideen. Ich war nie betriebsblind, weil ich weiß ja, wie Marketing funktioniert. Ich mache das tagtäglich für andere Marken und Brands, auch für Online-Shops. Ich war wie blockiert.
Ja, du warst in Portugal bei der Produktionsstätte. Wir waren in Linz bei der Druckerei, wo wir das Kinderbuch drucken lassen haben und wir haben da echt auch viel Zeit reingesteckt.
Zeit, Geld.
Geld, alles, ja. Also meine Key Learnings habe ich eh vorgelesen. Das klingt jetzt alles so negativ, aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt richtig so auf nächstes Jahr, wenn das alles so abgeschlossen ist und hinter mir. Ich würde es wahrscheinlich wieder gleich machen, aber wir haben viel draus gelernt. Hast du auch Key Learnings draus?
Jetzt wollte ich vorher noch sagen, dass es für mich schon einfach ein schmerzhafter Prozess war und das dann aber so im Mai, kurz bevor wir eben auch unsere große Reise gemacht haben oder uns entschieden haben, dass wir das mit Sri Lanka wirklich machen, war es bei mir so, dass ich loslassen habe können, dass ich echt wie so, als wenn ich aufgewacht wäre und dann realisiert habe, eben so das, was du auch sagst mit dem, hey, unsere Stärke liegt nicht darin und ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ja. Das habe ich ganz lang einfach probiert und eben, wie gesagt, da bleibt was dann einfach deutlich auf der Strecke, beziehungsweise leidet die Qualität, es funktioniert nicht. Und dann habe ich einfach realisiert, man muss von Zeit zu Zeit, auch wenn es jetzt einfach weh tut, wenn es viel Geld ist, muss man Dinge loslassen.
Mhm.
Und ich glaube, das machen wir jetzt gerade und ich glaube, es tut uns gut, aber auch so heute, eben ich lag heute Nacht auch wach und habe dann nicht mehr einschlafen können. Und ich wusste ja, dass wir halt quasi das Thema haben und dass wir das jetzt heute quasi ja so erzählen und dass wir dann jetzt diesen Lagersale noch machen und dass wir dann damit die Brands schließen. Und dann ist es für mich schon irgendwie, dass es richtig weh tut. No. Ich freue mich auch drauf, es ist voll okay, es ist abgeschlossen im Sinne von, ich freue mich, weil ich weiß, man muss Dinge loslassen, damit wieder Luft für andere Sachen da ist.
Ja.
Für neue Brands, na Spaß. Aber es tut irgendwie schon noch weh. Und ja.
Aber da in der Zwischenzeit hat sich ja unser Podcast da entwickelt, der ist ja jetzt auch schon bald 2 Jahre alt.
Ist ja das eigentlich war auch so ein Ding, dass, wo die Zwillinge, also ich war 2020 schwanger, 2021 waren sie dann quasi da und ich war ja auch viel zu Hause. Ich habe ja da irgendwie auch noch nicht, also nur einen Tag in der Woche gearbeitet. Und wir hatten 2021 einfach laufend Ideen und haben die ganze Zeit irgendwie gesagt, ah ja, das noch. Ich weiß noch, ich habe mir oft so diese so Mindmaps gezeichnet, was wir alles wollen und wie wir wirklich so, da haben wir ja gesponnen und von Stores und so weiter, was ist noch, wie wir da gedacht haben und geredet haben und so. Und das hat alles voll cool geklungen. Und dann eben auch der Podcast und so. Und wir haben 2021 super viele Ideen gehabt und haben gefühlt 2022, 2023 alles gleichzeitig in die Umsetzung geschickt und dann gemerkt, wir haben ja gar nicht mehr Ressourcen, also wir waren ja davor schon am Limit, haben dann aber einfach nur gesagt, ja, dann machen wir auch noch, nein, das Projekt machen wir auch noch und haben immer nur mehr Projekte uns draufgeschaufelt, ohne abzuchecken, ob dafür Ressourcen sein.
Jo.
Und das war auch so, wo ich dann gedacht habe, warum haben wir diesen Stress gehabt, das alles jetzt gleichzeitig machen zu müssen? Vielleicht aus der Angst heraus, dass man es dann nie mehr umsetzt und dass man sich immer denkt, ah, hätte man das doch mal gemacht. Das hätte so das, super funktionieren können.
Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. So, das trifft es eigentlich genau.
Ja.
Ja.
Meine Key Learnings sind auf jeden Fall so aus diesem ganzen schmerzhaften Prozess jetzt, dass ich wirklich gemerkt habe, ich darf an mich und meine Fähigkeiten glauben. Und so wie bei Zwillingskinder, ich habe die kleinste Task ausgelagert und gedacht, na, die Dankeskarten für die Bestellung, die beauftrage ich auch bei einer Grafikerin. Ich liebe die Grafikerin, die machen ganz tolle Arbeit, die haben unsere Logos entwickelt und so. Aber ich hätte nicht das Selbstvertrauen gehabt und ich weiß, ich kann das. Also das ist jetzt nicht, dass man Corporate Design entwickelt, das kann ich nicht. Aber ich kann einfach kleine grafische Sachen, das kriege ich irgendwie hin. Mit Canva, das hätte ich hinkriegt. Habe ich nicht an mich geglaubt. Mhm. Ich hätte auch Kontakte gehabt zur Presse. Ich wollte das auch noch, dass da eine Pressemitteilung rausgeht, dass es irgendwie also PR-mäßig irgendwie Wind macht und so. Fotos, wir hätten das selber können und wir haben richtig viel Geld für das alles ausgeben. Also ich habe dann eh irgendwann mal zu dir gesagt, am Ende haben eigentlich alle verdient, außer wir. Mhm. Und das ist jetzt echt so ein Key-Learning, dass ich gemerkt habe, ich kann Sachen einfach selber machen. Sei es bei meinen Kunden, wo ich auch dann oft so denke, wir sind keine Filmer, können wir da jetzt eigentlich Content produzieren? Ja, verdammt, ich mache es auf meinen Kanälen, also kann ich es auch für Kunden anbieten. Also einfach dieses Selbstvertrauen in mich selber. Und ich glaube, für das war es unfassbar wichtig, diese Brands zu machen.
Sehe ich auch so.
Und nur ein Learning, das ich habe, ist wirklich so dieses Reinspüren und Reinfragen, will ich das? Ist es wirklich mein Traum? Ist es mein Ziel, das ich da habe? Oder will ich das, weil es gerade ein Trend ist? Weil es gefühlt alle machen? Also brauche ich jetzt auch eine Marke? Oder brauchen wir eine Marke? Hm. Oder ist es wirklich das, wo unsere Stärken liegen? Und da nochmal mehr vorher abchecken, bevor man macht.
Genau, woher kommt die Motivation? Ist die intrinsisch aus dir oder eben, wie du sagst, aus dem Umfeld eigentlich?
Ja.
Ja.
Auf der anderen Seite, du wirst jetzt wieder lachen und wahrscheinlich viele Hörerinnen da draußen auch, in meinem Human Design, mit dem habe ich mich ja auch die letzten Jahre intensiv beschäftigt, ist es genau zum Beispiel so, dass ich ein Persönlichkeitstyp bin, der die ersten 30 Jahre seines Lebens voll viel ausprobieren muss, um festzustellen, wo quasi die Stärken liegen. Dann wird man irgendwie die zweite Lebenshälfte ein bisschen ruhiger und die dritte Lebenshälfte geht man dann quasi in so Mentoring und Beraten und so. Das sind so manifestierende Generatoren. Und das hat mir zum Beispiel dann auch voll viel Ruhe und Sicherheit gegeben, dass ich mir gedacht habe, es ist schon okay. Ich muss die Sachen einfach ausprobieren, um dann zu wissen, ah ja, okay, es ist nichts für mich.
Ja.
Und es war dann ja eigentlich auch genau so.
Stimmt.
Also deswegen hadere ich jetzt am Ende mit dem, obwohl es nach wie vor, wenn man sich es einfach laut vorsagt und da überlegt, super viel Geld ist, wenn ich mir denke, was wir damit alles machen hätten können. Jo.
Und wie viel Zeit wir für was anderes gehabt hätten. Aber dann hätten wir auch nicht die Erfahrung gemacht.
Also, ich hab noch was.
Weil es ist ja voll wichtig, Know-how weiterzugeben, wie man es nicht macht.
Jetzt ist es draußen.
Jetzt ist es raus. Wie fühlst du dich?
Kann ich noch nicht sagen.
Das ist meine letzte Frage an dich heute.
Kann es noch nicht sagen. Ist gerade irgendwie viel. Am Ende war es, also wo wir den Entschluss im Mai gefasst haben und wirklich so zu uns selber gesagt haben, komm, wir lassen das, war es schon krasse Erleichterung. Irgendwie. Richtig, als wäre so ein Berg abgefallen, so eine Last von den Schultern.
Ja, sehe ich auch so. Im Positiven.
Ja, und einfach wieder das Leben vereinfachen. Es war, also gerade letztes Jahr, es war einfach so viel. Ich habe es eh schon ab und zu erzählt, aber es gab einfach Situationen, wo ich einfach ohne Grund nur mehr geweint habe, weil ich so überfordert war mit, was ich als erstes machen muss, wer aller was von mir will und auf Feedback von mir wartet und ich habe mich einfach nur gefühlt wie die absolute Versagerin, als würde ich nichts auf die Reihe kriegen. Und einfach so, und gleichzeitig eben zwar so kleine Kinder zu Hause zu haben, ich habe mich das ganze letzte Jahr irgendwie so schlecht gefühlt, obwohl das von außen wahrscheinlich alles so cool und so gut ausgeschaut hat. Ja.
Da habe ich auch nicht mehr viel hinzuzufügen.
Wir werden auf jeden Fall auf Social Media alle Infos teilen. Ja. Auch die Links gibt es in den Shownotes. Es gibt einen Lagersale, der wird jetzt aber circa nur einen Monat dauern. Und danach sind wirklich die Online-Shops geschlossen. Und dann war es das mit unseren Brands. in dem Sinne.
Ade.
Ade. Schöne Woche.
Schöne Woche euch. Tschüss.
Tschüss.